Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform heute an diesem ersten Wintertag des neuen Jahres. Nee, oder irgendwie sowas war das. Wir blicken heute wieder mal rüber nach Laubheim. Das haben wir vor kurzem schon mal gemacht. Dort war das Thema das Schloss Groß Laubheim und dort das Kulturhaus. Diesmal genau auf dem gleichen Areal ist es das Museum zur Geschichte von Christen und Juden. Zu Gast hier im Studio ist der Museumsleiter Michael Niemetz. Schönen guten Tag, Herr Niemetz.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind Museumsleiter. Was macht man denn als Museumsleiter so den lieben langen Tag?
Der Museumsleiterposten in Laubheim ist sehr umfassend, weil es keine anderen Museumsmitarbeiter gibt.
Also Sie sind Einzelkämpfer?
Ich bin ein Einzelkämpfer. Das ist für ein Museum in der Größe von Laubheim eigentlich nicht ungewöhnlich. Für das Museum mit dem Thema, das einen überregionalen Stellenwert hat und wie man das Museum dann ausgebaut hat, ist es eigentlich eher eine ungewöhnlich enge Besetzung. Und insofern ist das Museum mit dem einen Posten des Museums leider umfassend zu bearbeiten. Also man muss die wissenschaftliche Leitung übernehmen, man muss die Konzeption der Dauerausstellung weiterentwickeln, man muss Konzeptionen für Sonderausstellungen entwickeln und man muss die Museumspädagogik vorantreiben, man muss die Sammlungsbetreuung übernehmen, das heißt, was das Museum eigentlich ausmacht, was es für Objekte hat, wie sie ausgestellt werden, wie sie gelagert werden. Also eine sehr komplexe Aufgabe und dafür bin ich in Laubheim zuständig.
Herr Niemetz, Sie haben wirklich keinerlei Personal an Ihrer Seite?
Es gibt für das Museum einen umfassenden Hausmeisterposten für das ganze Areal Schloss Groß Laubheim, da wo eben auch das Kulturhaus dazugehört und dann gibt es noch ein eingeschränktes Museumssekretariat, das für die Kulturarbeit in ganz Laubheim Verwaltungsaufgaben übernimmt.
Das heißt aber auch, wenn Sie so alleine sind, dann haben Sie ja im Prinzip auch sehr viel Freiheit, nehme ich mal an.
Richtig.
Sie sind Ihr eigener Chef sozusagen.
Ich bin für das Museum mein eigener Chef. Ja, es entsteht natürlich immer in Kommunikation mit den anderen Kulturträgern in Laubheim. Aber es hat natürlich auch viele gestalterische Freiheiten und Möglichkeiten und dafür ist ja im Prinzip die Museumsarbeit auch bekannt, dass es eine der kreativsten Möglichkeiten ist, für Wissenschaftler zu arbeiten heutzutage.
Wie denn diese Arbeit genau aussieht, wie das Museum aussieht und vor allem, was sich im Moment aktuell dort tut, darüber werden wir später reden. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ganz kurz Musik. Die Musik hat heute rausgesucht der Fabiano Nitsch, der macht jetzt heute wieder eine Sonderschicht neben mir. Was gibt's, Fabiano?
Ich habe mal wieder ein paar Compilations ausgegraben und das ist hier einfach der Opener aus Club Tika Volume 1. St. Martus Music kenne ich nicht, hat mir aber gut gefallen, weil es einfach so ein Opener ist, der sehr gut am Anfang dieser Plattform hier reinpasst.
Das hat so was 60s, 70s TV-Show-mäßiges, ne?
Yeah.
Schön, ja. Gut, wir sind in der Plattform. Heute zu Gast bei uns Michael Niemetz. Michael Niemetz ist der Museumsleiter und, wie wir gehört haben, der Einzelkämpfer. Fast schon dort im Schloss Groß Laubheim Museum zur Geschichte von Christen und Juden im Laubheimer Schloss. Herr Niemetz, Sie ja sagten, also Sie sind da quasi ganz alleine. Jetzt lassen wir das mal beiseite. Da wollen wir nachher nochmal drauf zurückkommen, auf Ihre Aufgaben und so weiter. Für Leute, die dieses Museum noch nicht kennen, was muss man sich denn eigentlich unter einem Museum zur Geschichte von Christen und Juden vorstellen? Wie wird das denn ausstaffiert? Was erwartet einen denn, wenn man da hinkommt?
Ja, es ist eine ungewöhnliche Konzeption und in dem Sinne, dass es die beiden Konfessionsgruppen Christen und Juden gemeinsam darstellt im Zusammenleben, ist es auch eine einzigartige Konzeption. Das Museum zur Geschichte von Christen und Juden stellt die Entwicklung der beiden Religionsgemeinschaften über 3 Jahrhunderte dar, eben seit der Ansiedlung der ersten jüdischen Familien in Laubheim und stellt diese Entwicklung bis in die heutige Zeit mehr oder weniger auch exemplarisch dar. Also das heißt, das hat auch einen überregionalen Stellenwert, weil die Integration und das Zusammenleben eben von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in dem Museum musterhaft dargestellt wird, weil Laubheim eben in diesem Bereich eine sehr ausgeprägte Geschichte gehabt hat, weil die jüdische Gemeinde mit die größte in ganz Württemberg war und dadurch eben eine sehr intensive Kooperation und Koexistenz entstanden ist. Und es war eben die längste Zeit auch eine Erfolgsgeschichte. Das heißt, dieses Zusammenleben hat in Laubheim sehr gut funktioniert.
Ist noch was davon übrig geblieben in der heutigen Zeit?
Es gibt keine jüdische Gemeinde mehr in Laubheim. Es gibt natürlich eben auch im Rahmen der Entstehung des Museums die Kontakte zu den Nachfahren und auch noch Überlebenden aus der ehemaligen jüdischen Gemeinde von Laubheim. Aber das Museum ist quasi ein Ort der Erinnerung, der zum Teil auch dazu beiträgt, dass eben diese Kontakte immer wieder aktualisiert werden und auch eben an die Öffentlichkeit getragen werden können.
Wie darf man sich jetzt das denn vorstellen? Also wie wird die Geschichte erzählt? Sind das nur lauter Schautafeln oder was erwartet einen Besucher, der in Ihr Museum kommt?
Das Laubheimer Museum hat eben eine Entstehungsgeschichte, die in den 90er Jahren anfängt, dass man sich eben darauf geeinigt hat, auch von städtischer Seite, dass es ein Museum mit diesem Konzept gibt, das zusammen darzustellen, das Zusammenleben von Christen und Juden. Und dann ist nach und nach sind die verschiedenen Abteilungen des Hauses entstanden. Das heißt, es gibt heute als abgeschlossenes Museum eine große Dauerausstellung, wo das Zusammenleben von Christen und Juden seit der Ansiedlung Anfang des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart dargestellt wird. Dann gibt es eine Abteilung über den mithin berühmtesten Laubheimer. Das war der Karl Lemle, der im 19. Jahrhundert aus der jüdischen Gemeinde emigriert ist in die USA und dort die Universal Studios gegründet hat, also zu den Mitbegründern von Hollywood gehört. Und dann gibt es als neueste Abteilung auch noch eine kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Darstellung von einem jüdischen Künstler aus Laubheim, der Friedrich Adler, und einem christlichen Künstler, das war Salvatorianerpater Ivo Scheible, der auch aus Laubheim kam, und die waren beide eben auch als Künstler tätig. Und zuletzt gibt es dann noch Darstellung von Frauenschicksalen und Frauenbiografien.
Ein ziemlich umfangreiches Museum. Wie viel Zeit muss man sich mitnehmen, wenn man Ihr Museum intensiv, am ganzen Tag, oder?
Kommt drauf an, also erfahrungsgemäß ist die Aufnahmebereitschaft nach 90 Minuten schon wieder zu einem Ende gekommen. Das heißt, wir versuchen auch den Besuchern in Form von Führungen und Begleitprogrammen nur einen Einstieg in die Geschichte zu liefern, anzubieten. Und darüber hinaus ist das Museum auch sehr geeignet, dass man sich immer mal wieder dort einfindet und die Geschichte für sich weiter erforscht. Also im Prinzip ist das Haus durchaus in einem halben Tag zu bearbeiten, aber nach 90 Minuten ist erfahrungsgemäß einfach eine Grenze erreicht.
Schöne kleine Abteilung ist ja auch die, Sie hatten es angeschnitten, über den Karl Lemle. Der ist ja auch Namenspatron für das gleichnamige Gymnasium, ne? Oder?
In Laubheim gibt es das
genau,
Karl-Lemmle-Gymnasium.
Das sind nämlich welche, da gibt es ein Radio, eine Radio-AG, die ab und zu hier nämlich auch Sendung macht.
Richtig, aber es gibt dann in diesem Sommer auch wieder eine Sendung über das Ulmer Radio. Die findet in diesem Jahr auch im Schlosscafé des Museums statt, wo eben dann diese Kooperation von Kulturhaus Laubheim und Museum Laubheim zusammengeführt werden kann und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Schulen, die ja mit zum zentralen Aufgabenbereich gehört, von jedem Museum voranzutreiben.
Ja, schön, dass Sie das angesprochen haben, wobei ich mal jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich gehöre zu den Menschen, obwohl ich der Geschäftsführer bin, der noch kein Datum hat, aber wir haben das angestrebt, wir werden das machen. Da freue ich mich dann drauf und da werden wir sicher auch bei Ihnen im Museum vorbeikommen. Jetzt sagte ich eben, Karl Lemle, Namensgeber für dieses Gymnasium. Diese kleine, feine Abteilung ist ja sehr hochinteressant. Man vermutet das ja gar nicht und viele Leute wissen es gar nicht, dass Karl Lemle tatsächlich eigentlich einer der Mitbegründer von Hollywood, wie wir es heute kennen, war. Und es war sogar, ich glaube, Universal war einer der ersten ganz großen, ne?
Richtig, der Karl Lemle ist aus wirtschaftlichen Motiven ausgewandert. Das war jetzt keine lokale Besonderheit in Laubheim, weil das war eben im Ende 19. Jahrhundert aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und begrenzter Tätigkeitsfelder notwendig für viele Bürger. Und dann ist er vorrangig erstmal seinem Bruder gefolgt, der schon in den USA war, seinem älteren Bruder, und ist dann mehr oder weniger per Zufall auf diese Filmschiene gekommen bei einem Besuch in Chicago und hat da diese kleinen Kinos, diese Nickelodeons kennengelernt, und es war dann sofort Liebe auf den ersten Blick. Und da hat er dann im Prinzip schon diese sprichwörtliche Tellerwäscherkarriere gemacht und hat dann festgestellt, dass er eben frei arbeiten will, dass er keine Abhängigkeiten von den Studios und den Verleihs haben will. Und es war natürlich auch ein neues Tätigkeitsfeld. Das heißt, es gab auch noch keine Begrenzungen oder eben auch Ausgrenzungen, wie sie sich oft entwickeln. Das heißt, die Juden konnten sich dort auch etablieren und beweisen, weil das ein neues Kulturfeld war der Tätigkeit. Und dann hat er sein erstes Kino begründet, den Verleih für sich unabhängig gemacht und dann eben in Hollywood die Universal Studios aufgemacht. Die waren zum Teil noch mit Leuten zusammen, dann ist er unabhängig geworden und es war eigentlich eine Hühnerfarm. Die hat er dann ein riesen Ackergelände aufgekauft und hat da seine Filmkulissen aufgebaut, also etwa den Glöckner von Notre Dame kennt man ja noch aus der Stummfilmzeit. Da hat man quasi die Pariser Altstadt nachgebaut zum großen Teil. Und Dracula wurde dort gedreht, im Westen nichts Neues. Also ganz viele Klassiker auch aus den 20er, 30er Jahren.
Und das kann man dann auch schön nachverfolgen in der Abteilung rund um Karl Emden, ne?
Die Abteilung ist sehr, sehr plakativ und sehr, ja, auch sinnlich erfahrbar. Das heißt, es wird versucht, auch die Kinoatmosphäre zu imitieren durch das Licht, das dort vermittelt wird. Und was ganz besonders ist und was uns auch ganz relativ, ja, bedeutend macht, ist, dass es eben in dem kleinen Laubheim ein Museumskino gibt, wo man auch immer wieder Programme vorstellen kann, quasi Filme, die man sonst nicht sieht, im Kino nicht oder im Fernsehen nicht. Und es sind natürlich Filme, die mit Karl Emle in Verbindung gebracht werden können.
Das heißt, der Abschluss dieses Teils der Ausstellung ist tatsächlich ein Kino, ne?
Es ist ein kleines Kino. In Laubheim selber hat es ja kein Kino mehr. Und insofern haben wir da eine richtig schöne Möglichkeit, auch für Jugendliche Angebote zu schaffen. Ja.
Wir sind mittendrin in der Plattform. Unser Thema ist heute ansässig im Schloss Groß-Laubheim, beziehungsweise im Areal des Schloss Groß-Laubheim. Es ist das, heißt, wie heißt es jetzt eigentlich richtig? Heißt es Laubheimer Museum oder heißt es Museum für Geschichte der Christen und Juden? Sagen Sie es uns.
Also der korrekte Name für das Haus ist Museum zur Geschichte von Christen und Juden. Es ist ansässig zusammen mit dem Kulturhaus Laubheim im Schloss Groß-Laubheim. Das heißt, das war der Herrschaftssitz der ehemaligen Herren von Laubheim. Und Museum Laubheim ist insofern auch noch tragbar, weil es kein anderes Museum in Laubheim gibt. Also gibt es keine Verwechslungsmöglichkeiten.
Auch schön, wenn man das einzige Museum ist. Gell? Das ist jetzt zum Beispiel in Ulm gar nicht denkbar. Also da stapeln sie sich schon irgendwie. Ne?
Ja, ja, die städtischen Museen, also die klassischen Stadtmuseen, tun sich schon seit den Gründungsjahren, seit dem 19. Jahrhundert schwierig mit Bezeichnungen. Die einen versuchen natürlich überregionalen Stellenwert zu bekommen durch eine volksstämmische Bezeichnung, ein schwäbisches oder fränkisches Museum, und andere sind reine Stadtmuseen. Es wechselt immer wieder eigentlich eine Museumsbezeichnung.
Also, und ihr seid das Museum Laubheim, sagen wir jetzt einfach mal so. Mit dem langen Titel hinten raus.
Genau, damit jeder weiß, was ihn erwartet. Ja.
Gut, jetzt habe ich hier noch einen Flyer vor mir liegen. Programm gibt es bei euch im Museum auch. Ein Teil ist schon rum, sehe ich hier. Am Ostermontag hat jetzt dieser Programmflyer begonnen. 16.05. ist die nächste Veranstaltung am Sonntag, Internationaler Museumstag. Da seid ihr dann auch am Start. Da macht ihr ein interkulturelles Museumsfest. Was versteht man darunter?
Ja, interkulturell bedeutet, dass eben der Auftrag unseres Hauses umgesetzt wird, auch auf die, ja, auf die Gestaltung der Gegenwart, auf die Hineinnahme der Bevölkerung ins Haus. Und das interkulturelle Moment ist halt das, dass man alle Bevölkerungsgruppen, sei es konfessioneller Art, kultureller Art, politischer Art, ideeller Art versucht, in das Haus hineinzubekommen und auch mitmachen zu lassen. Das heißt, das Museumsfest ist nicht bloß eine Öffnung des Hauses zu freiem Eintritt mit ein paar Museumsführungen, sondern da wird ein richtiges Angebot vorangetrieben mit Infoständen und Verkaufsständen, mit Programm für Kinder und Jugendliche, da macht dann das Jugendhaus mit und das Jugendzentrum, es gibt Bewirtungen, es gibt einen Biergarten, es gibt türkischen Kaffee, es gibt jüdisches Festtagsbrot. Das heißt, wir versuchen da viele Elemente zusammenzuführen, die eben ansonsten eine Art von Parallelleben haben.
Hat Laubheim auch so eine mehrere Kulturvereine, also von anderen Nationalitäten, wie man das jetzt hier so zum Beispiel aus Ulm kennt, gibt es das bei euch außen? Sind die denn mit von der Partie?
Die sind zum Teil mit von der Partie. Es gibt natürlich Kulturvereine, die religiös geprägt sind. Das heißt, man kommt da über die konfessionelle Schiene, durch die Glaubensschiene an die Leute heran. Es gibt natürlich Kulturvereine, die sich um besondere Themen kümmern. Und wir versuchen das eben zusammenzuführen. Das heißt, es gibt eine Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, die nimmt sich seit vielen Jahren schon der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte von Laubheim an. Es gibt einen Klosterladen aus Untermarchtal, um mal ein ganz ungewöhnliches Beispiel zu bringen. Das heißt, die kümmern sich auch um die Vermarktung ihres Klosters in Form von einem Warenangebot, was halt auch auf die Bioschiene dann ein bisschen übergeht. Und in Laubheim selber versuchen wir auch, die Leute vor Ort halt mit reinzunehmen.
Ja, eben. Ich meinte jetzt natürlich in Spezielle auch Vereine und Institutionen, die eben ausländische Mitbürger vor allem.
Ja, da gibt es einen interreligiösen Arbeitskreis, der eben auch von der Stadt betrieben wird, dass die Leute zusammengeführt werden. Da ist es natürlich schwierig, dass man da quasi eine institutionelle Darstellung hat von den Vereinen. Aber wir versuchen, dass die Leute überhaupt ins Museum kommen, über die verschiedenen Vereine und Ebenen.
Nächster Programmpunkt ist dann, wie Sie vorher schon angesprochen hatten, da am Donnerstag, den 20.05. eine Filmvorführung zur Sonderausstellung. Der Film heißt dann Spielverderber. Das ist ein Film über das Schiedsrichterdasein von Georg Nonnenmacher und Henning Drechsler im Karl-Lemmle-Kino, so nennt ihr das, diese Abteilung?
Wir versuchen das ihm zuzuordnen, ja.
Mm-hmm. Und zuletzt war eine, und das ist jetzt dann eigentlich schon die Brücke auch zur aktuellen Ausstellung, der FC Bayern und seine Juden. Was hat es dann damit auf sich gehabt?
Ja, der FC Bayern und seine Juden ist ein ganz interessantes Thema, weil natürlich der Aufhänger die Sonderausstellung war. Da geht es zum Teil um die Geschichte der Juden im deutschen Fußball. Das ist eine sehr interessante und auch sehr bezeichnende Geschichte, dass eben auch der deutsche Fußball als institutionelle Entwicklung im 20. Jahrhundert mitunter stark von den jüdischen Mitbürgern geprägt war, dass sie eben als Funktionäre und als Spieler an diesem neuen Freizeitbereich teilgenommen haben. Und der FC Bayern hat da als mittlerweile natürlich führender Verein in Deutschland, damals noch nicht einmal, eine sehr vorbildliche Entwicklung genommen. Das heißt, in den ersten Jahrzehnten seiner, also von 1900 bis zum nationalsozialistischen Regime bis dahin, war der FC Bayern ein sehr toleranter Verein, der auch eben die jüdischen Mitbürger aufgenommen hat und auch einen jüdischen Präsidenten gehabt hat. Und der ist dann sogar nach dem Krieg wieder nach München zurückgekommen und hat nochmal die Präsidentschaft von dem FC Bayern übernommen. Das war der Kurt Landauer.
Das ist jetzt aber auch die Brücke zu der aktuellen Sonderausstellung. Kann man so sagen. Ja. Über die sprechen wir einfach nach der nächsten Musik.
She walks alone, the lover's zone. She's looking for the ultimate home.
Jo, wir sind mittendrin in der Plattform. Jetzt möchten wir uns mal mit dem Herr Niemetz, mit dem Museumsleiter, darüber unterhalten, über seine aktuelle Sonderausstellung. Die heißt Kicker, Kämpfer und Legenden. Juden im deutschen Fußball. Untertitel steht da noch Laubheimer Fankurve und WM-Plakate 1930 bis 2010. Eine Menge Dinge, viel, viel Leder. Was kriegt man denn da zu sehen, Herr Niemetz?
Ja, die Ausstellung hatte einen äußeren Anlass, natürlich die Fußball-WM. Das heißt, man kann sich da aufwärmen auf die bevorstehende WM in Afrika, Südafrika. Und die Ausstellung ist im Prinzip auf drei Schienen gegliedert. Das heißt, es gibt mehrere Ebenen, sich dem Fußballthema anzunähern. Das eine ist das Thema Juden im deutschen Fußball. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, eben auch wie es beim FC Bayern war. Eben, dass man sich da mit der historischen Perspektive auseinandersetzt, wie die ersten Jahre, Jahrzehnte des deutschen Profi-Amateurfußballs sich entwickelt haben. Die zweite Ebene ist die lokalgeschichtliche Ebene, dass man eben in dieser Laubheimer Fankurve Zusammenhänge und auch viele Exponate aus dem privaten und aus dem Vereinsbereich kennenlernt. Da haben wir vor allen Dingen über einen Aufruf an die Bürger von Laubheim und an die Bürger der Region sehr großen Zuspruch erfahren und viele Sachen zusammentragen können, die sehr ungewöhnlich sind zum Teil auch. Also wir haben zum Beispiel ein Tischfeuerzeug von Ajax Amsterdam aus den 70er Jahren. Da sieht man mal, was für eine Devotionalienkultur da entsteht im Fußballbereich und natürlich auch als sozialgeschichtliches Dokument 70er Jahre, dass man eben überall geraucht hat, was heutzutage undenkbar ist. Damals gab es eben noch die klassischen Tischfeuerzeuge und in dem Fall auch als Vereinswerbeartikel von Ajax Amsterdam.
Und noch, was noch?
Oder
noch
auch
ein
ganz
lustiger.
Ganz skurrile Sache ist, wir haben einen Suppenlöffel, der in Ende der 60er Jahre von einer Tütenfirma, die Tütensuppen gemacht hat, als Werbeartikel verschenkt wurde, wenn man entsprechend viele Päckchen Suppen gekauft hat. Und dieser Suppenlöffel, der ist signiert, natürlich nicht als Unikat, sondern als Massenware von Franz Beckenbauer. Und es geht wieder darauf zurück, dass er eben damals 1966, 67 Werbung für diese Päckchensuppenfirma gemacht hat, Kraft in den Teller, eben die heißt in den Teller die Suppe und Kraft auf den Tisch. Das heißt, es war eben damals ein Werbeartikel dieser Suppenlöffel und ein Laubheimer Bürger, der hat diesen Suppenlöffel aufgehoben und hat den dann jetzt im Museum zur Verfügung gestellt und man sieht wieder die historische Schiene. 20 Jahre später bei der WM in Mexiko 1986 hat er dann der damalige Torwart vom HSV, der Uli Stein, hat ja den mittlerweile Teamchef der Nationalmannschaft, den Franz Beckenbauer, ja in Mexiko als Suppenkasper bezeichnet und ist ja dafür aus der Mannschaft geflogen. Und viele Leute und natürlich lange Zeit, und ich habe das auch als normalen Beleidigungsvorgang interpretiert, aber im Endeffekt war es eine Anspielung auf die Werbung, die der Franz Beckenbauer damals gemacht hat in den 60er Jahren.
Okay, ja, interessant.
Und die dritte Ebene ist die mit den WM-Plakaten. Das sind Leihgaben aus dem Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. Und da sieht man auch viele ästhetische Momente der Entwicklung seit der ersten WM 1930 bis 2010. Eben in Südafrika und man sieht auch, wenn es keine WM gab, gab es natürlich kein WM-Plakat. Das heißt, in den Kriegsjahren und auch 1946 und 1950 durften die Deutschen nicht mitmachen. Also das sind auch wieder historische Erkenntnisse, die sich aus solchen Dokumenten erschließen lassen.
Hm. Haben Sie da Originale oder sind das Reprints? Oder?
Das sind Reprints aus verschiedenen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus konservatorischen Gründen. Und natürlich auch, weil die Originale jetzt schwer zu bekommen sind. Das heißt, auch eine komplette Sammlung als solches hat auch jetzt kein Museum.
Gibt's gar nicht.
Haben Soweit Sie, ich aber, weiß nicht. Man müsste es zusammensuchen, vermutlich auch von privaten Leihgebern.
Wäre ein interessanter Ansporn, diese Sammlung als Original zu haben. Das Museum, das diese Sammlung als Original hat. Können Sie mal anfangen.
Ja, also das ist, die Einsichten in die Gestaltung bleiben, aber ein Original ist immer interessanter, klar. Ja.
Herr Michael Niemetz, Sie sind Museumsleiter des Museums Laubheim. Was steht denn dieses Jahr noch auf dem Programm? Was erwartet, wie sieht Ihr Kalender die nächsten Monate aus? Die Ausstellung läuft noch bis zum 6.6. sehe ich hier.
Die Ausstellung läuft noch zur WM. dann haben wir eine kleine Sommerpause und dann haben wir ab Herbst dann wieder Veranstaltungsprogramm. Wir haben natürlich im September auch den Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Der hat heuer das Thema Kunst und Judentum und da hat natürlich Laubheim einen ganz schönen und auch ungewöhnlichen Zugang mit dem Lebenswerk von Friedrich Adler, der eben geborener Laubheimer war und in der Jugendstilepoche überregional tätig war und auch erfolgreich tätig war und auch im Museum dargestellt wird. Und dann haben wir als Sonderausstellungsthema im Herbst den André Citroën. Das war der Gründer dieser bis heute bestehenden und bekannten französischen Autofirma. Und der war eben da auch Jude und da lässt sich auch sehr viel über die Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts erschließen.
Da wird es dann auch eine Ausstellung dazu geben? Eben.
Da gibt es eine Ausstellung.
Das ist dann wieder eine dieser Sonderausstellungen.
Das ist eine Sonderausstellung. Wir versuchen in Laubheim
die zweite
zwei
pro Jahr
zu machen.
Okay. Und dazu wird es dann wahrscheinlich auch wieder ein Veranstaltungsprogramm im Museum geben. Das ist die aktuelle, das geht jetzt noch bis Juni. Und dann nehmen Sie das im September wieder auf, oder? Diese Rahmenprogramme.
Ja, erfahrungsgemäß, also unser Museum ist auch stark auf Gruppenbesuche und auf Schülergruppen angewiesen und erfahrungsgemäß gegen das Ende des Schuljahres und in den Sommerferien haben wir da eine gewisse Pause zu verzeichnen, was auch den Besucherzuwachs angeht und es ist auch gut, also wir sind kein Museum, das die früher übliche klassische Winterpause hat, sondern wir haben das ganze Jahr geöffnet und dafür versuchen wir dann eben im Sommer ein bisschen auch Verplanungen und für die Arbeit nach innen Zeit zu gewinnen.
Stichwort Museumspädagogik, findet es bei Ihnen statt? Haben Sie überhaupt die Ressourcen für sowas?
Ich bin kein Museumspädagoge, ich bin ja Historiker, aber meine Aufgabe ist natürlich, da Konzepte zu entwickeln, auch in Kooperation mit professionellen Museumspädagogen. Es ist ja so, das Laubheimer Museum ist in seiner heutigen Gestalt konzeptionell vom Haus der Geschichte in Stuttgart entworfen und entwickelt worden. Und dadurch haben wir bis heute eine bestehende und funktionierende Kooperation. Das heißt, ich kann mit diesen Leuten konzeptionell und ideell und kooperativ zusammenarbeiten. Und da gibt es natürlich viele Leute, die auch mit der Museumspädagogik gut bewandert sind. Und da wird konzeptionell auch eben weiterentwickelt, dass man für Schüler attraktive Angebote macht. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, dass man Schülern etwa anbietet, dass sie sich die Museumsarchitektur und die Objekte im Museum selber schließen, nicht durch die klassische Frontalführung, sondern etwa durch eine Suche und in Gruppen dann das Thema selber darstellen. Das heißt, es ist nicht der übliche Frontalunterricht, den man klassischerweise kennt, sondern es ist eben die selbstagierende Handlung der Schüler, die dann für sich das Museum und das Thema erschließen. When I look back along my road, all the
trees had come out as green. The Whitest Boy Alive. Island. Wunderschöne Nummer, muss man auch immer in der ganzen Länge spielen, darf man nicht einfach abwürgen. Wir sind in der Plattform, wir sind im letzten Gesprächsteil für heute angekommen. Thema ist heute das Museum Laubheim und zu Gast ist Herr Michael Niemetz. Wir haben die letzten 45 Minuten rund ums Museum, ums aktuelle Programm, um die Inhalte. Jetzt würde mich mal interessieren, Herr Niemetz, was muss man eigentlich machen, um Museumsleiter zu werden?
Ja, man muss auf jeden Fall über das Studium hinaus den Museumsbereich gründlich kennengelernt haben. Da gibt es verschiedene Zugänge. Die Mehrzahl ist vermutlich sogar aus dem Bereich der Kunstgeschichte. Dann gibt es noch viele Volkskundler, Kulturwissenschaften allgemein. Es gibt natürlich auch Literaturmuseen, wo Literaturwissenschaftler arbeiten. Und mein Zugang war eben über das Geschichtsstudium, über die Geschichtswissenschaften. Und ich habe seinerzeit in Eichstätt studiert an der dortigen Universität und habe dann über ein Thema aus der Religionsgeschichte promoviert. Das war über die Jesuiten. Und da hat man also schon den Zugang, wenn man es direkt sehen will, zu Laubheim, weil es eben auch ein Museum ist, das sich mit der Religionsgeschichte befasst und auch mit der Konfessionsgeschichte von den Glaubensgruppen. Und nach dem Studium war ich dann bei den Museen in Bamberg. Da gibt es einen Verbund von städtischen Museen, die verschiedene Abteilungen haben, aber der Kernteil des Bamberger Museums ist ein historisches Museum. Und da habe ich 3 Jahre lang gearbeitet und dann bin ich nach Laupheim gekommen, weil das eben eine Anbindung an die eigene Vorbildung hat, an die wissenschaftliche Vorbildung, weil in aller Regel ist es so, dass die Alltagsaufgaben so dicht sind und so komplex, dass man sich mit thematischen Grundfragen während der Berufslaufbahn nicht mehr befassen kann oder nur noch sehr sporadisch. Das heißt, es dauert eigentlich relativ lang, bis man dann in Einzelheiten sich wieder gut auskennt. Und deshalb muss man da ein enormes Vorwissen mitbringen, das auch stark methodisch ausgerichtet ist.
Wo kommen Sie ursprünglich her?
Ich komme aus Ellwangen.
Aus Ellwangen.
Nördlich, nordöstlich von Aalen, gehört zum Osthalbkreis.
Also doch nicht ganz so fremd hier, ne?
Nee, also man muss einmal über den Buckel fahren, über Heidenheim und dann bei Ulm wieder runter und dann kommt man fast schon ins Oberland Richtung Oberschwaben, Laupheim.
Und studiert haben Sie in?
Studiert habe ich in Eichstätt. Eichstätt ist eine ganz kleine Universität. Das ist das Altmühltal, kennt man eigentlich noch besser aus dem Fahrradtourismus. Das ist bei Ingolstadt, also eigentlich genau in der Mitte zwischen Nürnberg und München.
Habe ich jetzt echt noch nie gehört. Wie groß ist der Ort?
Eichstätt hat etwa so viele Einwohner wie Laupheim.
Aber eine Uni?
Es hat eine Universität, eine eigentlich sehr zentrale Universität. Ingolstadt gehört dazu mit der Betriebswirtschaftsabteilung. Und man muss immer wieder sagen, in Ingolstadt war ursprünglich die Bayerische Landesuniversität. Und der Chef von der Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt, das war der Eichstätter Bischof. Also hat man da auch wieder eine sehr schöne Linie und muss sagen, die Eichstätter Universität hat eigentlich eine sehr lange Geschichte.
Und was haben Sie genau studiert?
Genau studiert habe ich Staatsexamen für Lehr- und Gymnasium, Geschichte und Germanistik. Okay.
Lehramt war das eigentlich. Lust verspürt, Schüler zu unterrichten?
Lust habe ich schon verspürt, aber mich hat auch der wissenschaftliche Bereich sehr interessiert. Das heißt, sich mit Themen vertieft befassen zu können, sich auch Zeit nehmen können für Themen und das ist im Schulbetrieb ziemlich unmöglich.
Mhm. Und Sie haben auch gar nicht im Schulbetrieb gearbeitet dann letztendlich?
Nein.
Also über Studium hinaus?
Nein. Ich habe gleich die Promotionsjahre angeschlossen, weil das sich auch ergeben hat. Es sind dann immer viele Faktoren, die es ermöglichen, also wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich bin halt gut mit meinem Doktorvater damals ausgekommen und ohne diese persönliche Schiene, dass man sagt, mit dem möchte ich noch mal ein paar Jahre was erarbeiten, ohne die geht's natürlich nicht.
Was war Ihr Thema in der Doktorarbeit?
Das Thema war Propaganda gegen die Jesuiten. Das heißt, die Jesuiten waren auch ähnlich wie die Juden eines der zentralen Feindbilder, in dem Fall in der frühen Neuzeit, wo eben die Gesellschaft sich immer wieder Bevölkerungsgruppen rausgesucht hat, an denen sich das eigene Bewusstsein schärfen lässt, das eigene Bewusstsein von der Gruppe und da hat man eben auch Identifikation für sich betrieben und in dem Fall war es eben die konfessionelle Differenzierung, die man da vorangetrieben hat. Das heißt, der Protestantismus hat sich unter anderem dadurch definiert, dass er die Jesuiten verteufelt hat, weil die eben die Speerspitze des katholischen Glaubens waren und da hat man unglaublich viel Medienpropaganda betrieben und es ist auch richtig Blut geflossen. Und solche Entwicklungen, die auch exemplarisch sind für menschliche Grundzüge, Charakterzüge, gesellschaftliche Entwicklungen, solche Entwicklungen habe ich untersucht.
Jetzt wird mir auch der Brückenschlag zu Ihrer heutigen Tätigkeit klar. Also von der Doktorarbeit zum zentralen Thema Ihrer jetzigen Wirkungsstätte, nämlich dem Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim. Herr Niemetz, wir sind eigentlich schon am Ende der Plattform heute angekommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns vorbeizuschauen.
Ich danke auch, herzlichen Dank.
Es war sehr interessant. Man kann jetzt einfach nur empfehlen, die Sommermonate kommen. Wer das Museum bisher noch nie gesehen hat, beziehungsweise auch jetzt ist ja eine neue Ausstellung drin, also die Wechselausstellung, kann man ja gerne nochmal hinkommen. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug nach Laupheim. Laupheim ist ja doch nun so weit weg, ne?
Ist von Ulm nicht weit weg.
Nö, also mal schnell ins Auto und wuppdiwupp, ne? Sie haben offen auch am Wochenende, ne? Samstag, Sonntag, Feiertag 19 bis 17 Uhr und Donnerstag und Freitag 15 bis 19 Uhr. Also durchaus im Bereich dessen, was man von Ulm aus noch erreichen kann. Gut, das war eine Stunde Plattform rund um das Thema Laupheim, Laupheimer Museum, Kickerkämpfer, Legenden heißt die aktuelle Sonderausstellung. Mir gegenüber saß in der vergangenen Stunde Michael Niemetz, neben mir an der Technik und für die Musikauswahl zuständig war Fabiano Nitsch. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch warme Gedanken an diesem verregneten Tag und bleibt dran auf der 102,6. Ciao.
Radio Free FM, 102.6% Music.